Liebe Freunde, ich lese gerne Heiratsannoncen. Und da wundert mich immer, was manche Menschen so für Ideale haben. Zum Beispiel wünscht sich ein junger Mann eine Partnerin mit Sinn für gemütliches Heim. Nun bitte ich euch, mit 18 Jahren schon von der Gemütlichkeit schwärmen. Da sieht man doch, es gibt 18-Jährige, die sind schon komplette Spießer. Und es gibt 80-Jährige, die sind noch so kräge, dass sie noch den Mut haben, eine Weltreise anzutreten. Neulich, das heißt, ist schon eine Weile her, also überneulich, da ist ein 80-jähriger Bürger aus Karl-Marx-Stadt zu einer Reise angetreten in den Kaukasus. Nicht mit dem Flugzeug, das wäre ja keine Kunst, sondern mit einem Trabanten. Und dieser Trabant, der war 10 Jahre alt. Das ist eine ganz schöne Leistung, nicht wahr? Ich meine, für den Trabanten. Der stammte übrigens aus dem Kaukasus. Also nicht der Trabant, der 80-Jährige. Und man hört ja auch heute noch, dass die Menschen da hinten im Kaukasus immer noch steinalt werden. Ich habe vorige Woche in der Zeitung gelesen, das lese ich euch vor, der älteste Bürger der UdSSR und vermutlich der ganzen Erde, Schirili Mislimov, Schirali heißt er, Schirali Mislimov, ist im Alter von 168 Jahren im Kaukasus verstorben. Wisst ihr, warum die Menschen dort so alt werden? Das ist ja klar, weil sie gesund leben, das gibt keine Umweltverschmutzung der Luft. Da raucht niemand Karo zum Beispiel. Und sie haben gesunde Ernährung. Nicht immer bloß Rostocker Makrele in Senfzunke, sondern richtig Knoblauch und Ziegenkäse. Das hält den Menschen beisammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte von einem Mann, der sogar noch älter geworden ist als Schirali Mislimov. Es ist die Geschichte von einem Mann, der mit 75 Jahren eine große Reise angetreten hat. Eine Reise, die viele Jahre dauerte und über viele tausende Kilometer führte. Auch nicht mit dem Verwandten, der ist zu Fuß gegangen. Die Geschichte, die ich erzähle, die spielt zu einer Zeit, da gab es noch gar keine Trabanten. Deswegen nennt man sie ja auch die gute alte Zeit. Das war vor ungefähr 4000 Jahren. Da unten in der Drehe von Mesopotamien und Palästina. Es ist die Geschichte von Abraham. Wenn ein Mann, der es im Leben zu etwas gebracht hat, der viel erreicht hat, der alles hat, was ein Mensch brauchen kann, wenn ein solcher Mann mit Sack und Pack eine Reise antritt, die jahrelang dauert, und wenn er tausende Kilometer marschiert in ein unbekanntes Land, dann muss er dafür einen schriftlichen Grund haben. Der Grund für Abraham war der, Gott hatte ihn gerufen. So steht das in der Bibel im ersten Buch Mose, Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Der Abraham, der hätte brav seine Ziegen gehütet und seinen Ziegenkäse gefressen bis an sein Lebensende, der wäre nie über den Rand seiner Klitsche rausgekommen, der wäre namenlos untergegangen, wie Hunderttausende von Menschen aus der Frühgeschichte, von denen wir nichts mehr wissen, wenn Gott ihn nicht aus seinem Trott herausgeholt hätte. Dieser eine kurze Satz, Gott sprach zu Abraham, das macht ihn erst zu einem Menschen, über den sich überhaupt erst lohnt zu reden. Und ich sage euch von vornherein, ich erzähle euch die Geschichte von Abraham bloß deswegen, weil der Gott, der den Abraham damals berufen hat, der gleiche Gott ist, der mich auch gerufen hat und der auch euch ruft. Manche Leute, die unterhalten sich gerne stundenlang darüber, ob es Gott gibt oder ob es den nicht gibt. Ich glaube, solche Leute, die wissen gar nicht, wer Gott in Wirklichkeit ist. Gott ist kein Diskussionsgegenstand, in dem man sich so gemütlich mit der Zigarette in der Hand mal eine Weile unterhalten kann. Sondern Gott ist einer, der den Menschen ruft, fordert, zum Gehorsam auffordert, verändert. Das Leben von dem Abraham, das war von dem Moment an, als Gott ihn gerufen hatte, total verändert. Er konnte einfach nicht mehr so weitermachen, wie er das bisher gemacht hatte. Selbstverständlich hat Gott den Abraham nicht gezwungen. Gott zwingt keinen. Selbstverständlich hat Abraham die Freiheit gehabt, sich zu entscheiden, wie er wollte. Genauso wie ihr die Freiheit habt, zu Gott Ja oder Nein zu sagen. Der Abraham, der hätte ja einfach sagen können, was willst du mit mir als ein Knatter noch anfangen? Ich bin an die 70. Such dir für deine Pläne lieber einen Jungen aus. Mit mir ist nicht mehr viel los. Ich krieg schon bald Rente. Mit mir geht's zur Ente. Also das können wir sagen, dichten sowas. Lass mich in Frieden. Ich glaube nicht, dass der Abraham in Frieden hätte weiterleben können. Das ist eine alte Erfahrung, die manche von euch auch schon haben machen müssen. Wen Gottes Ruf einmal getroffen hat, den lässt das nie wieder los. Und wer diesem Ruf nicht folgt, der bleibt unruhig und findet nie wieder den Frieden, den er vielleicht vorher gehabt hat. Wenn uns zum Beispiel im Berufsleben eine Chance angeboten wird, und das heißt, du könntest da und dahin gehen, dann können wir so ein Angebot ohne weiteres ausschlagen, ohne dass das irgendwelche bedeutenden Folgen hat. Einfach, wir haben ihm keine Lust zu gehen. Man ist eine Weile lang beunruhigt, man überlegt ein bisschen umher, gehst du oder gehst du nicht, aber es bleibt dann alles beim Alten. So ist es bei mir im vorigen Monat gewesen. Ich habe überlegt, ob ich mal in eine andere Stadt, in eine andere Pfarrstelle gehe. Dann habe ich mir gesagt, ich habe hier schon genug Feinde, warum soll ich mir woanders das wieder neue schaffen? Nein, da bleibe ich eben hier und es bleibt alles so, wie es seit eh und je gewesen ist. Naja. Das geht aber nicht so, wenn Gott einen Menschen ruft, wenn es sich um einen Ruf Gottes handelt. Da bleibt eben nicht alles so, wie es gewesen ist. Sondern wenn ein Mensch von einem Ruf Gottes getroffen wird, dann kann das sein, dass das sein gesamtes Leben verändert. Und wer diesen Ruf Gottes ablehnt, der findet nie wieder Ruhe und nie wieder Frieden. Und es ist deswegen für euch gefährlich, wenn ihr hierher in diesen Gottesdienst kommt. Nicht, weil manchmal einer draußen steht und guckt, wer reinkommt. Das ist nicht gefährlich. Das ist traurig. Nein! Gefährlich ist es aus einem ganz anderen Grunde. Nämlich deswegen, weil ihr es hier mit Gott zu tun kriegt. Wir machen doch hier keine fromm frisierte Show, sondern es handelt sich um einen Gottesdienst. Und das heißt, hier spricht Gott zu euch. Hier redet Gott zu euch. Hier ruft Gott euch. Er fordert euch. Und ihr werdet hier vor eine Entscheidung gestellt, nämlich vor die Frage, willst du mit Gott gehen? Willst du ihm dein Leben geben? Willst du von Gott beschenkt werden, glücklich gemacht werden, gesegnet werden? Oder willst du dein Leben alleine bestimmen? Und willst du weiterleben wie bisher? Und willst du machen, was du willst? Darum geht es hier. Und deswegen sage ich, ist das gefährlich für euch, hierher zu kommen. Wenn ihr euch nämlich gegen Gott entscheidet, dann kostet euch das den Frieden eurer Seele für dieses Leben und noch für alle Ewigkeit. Und auf der anderen Seite, wenn ihr euch nun für Gott entscheidet, dann ist das auch nicht gerade ein Zuckerlecken. Und da ist erst was los. Da bekommt ihr zwar einen Frieden geschenkt, Ein Frieden und eine innere Ruhe, wie es sie sonst nirgends auf der ganzen Welt gibt. Und ein Mensch, der an Gott glaubt, der weiß, wenn ich in Gottes Hand bin und wenn ich Gott liebe, dann müssen mir alle Dinge zum Besten dienen. Und dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen über mein Leben, meine Karriere, meine Zukunft. Sondern ich weiß, Gott sorgt für mich. Das ist wunderbar, so zu leben. Das kann ich euch bezeugen. Und deswegen ist es das Herrlichste, was einem Menschen überhaupt passieren kann, wenn Gott zu einem Menschen sagt, du, dich brauche ich, dich rufe ich, ich will mit dir etwas Neues anfangen. Und ich wünschte, dass viele heute Abend hier wären, die diesen Ruf Gottes hören und diesen Frieden bekommen. Ich muss euch aber auch dazu sagen, in dem Augenblick, wo ein Mensch zu Gott Ja sagt und anfängt, den Weg mit Gott zu gehen, da hört die Gemütlichkeit auf. Die Gemütlichkeit, die wir alle so schätzen, wie der Dichter schon sagt, höchstes Glück der Erdenkinder ist doch die Gemütlichkeit. Das war jetzt ein bisschen unfunktioniertes Zitat von Goethe. Klingt auch trotzdem ein bisschen nach Willy Schwabes Rumpelkammer. Hm? Ich wollte eigentlich mit diesem Goethe-Zitat anfangen, aber da hättet ihr gedacht, der Kammersänger Rainer Süß ist auf der Kanzel, der hat auch immer solche Sachen drauf. Also, ich sage, den kennt ihr aber gar nicht. Das ist der Name, wo Musik drin liegt. Ja, ich schalte auch immer ab, wenn das kommt. Das verstehe ich. Also ich sage, Gemütlichkeit, das ist kein Ideal für Gottes Kinder. Und ein Leben mit Gott, das ist kein gemütliches Leben. Gemütlichkeit ist nämlich ganz was anderes als Ruhe und als Frieden. Das kann einmal ein äußerst ungemütliches und unruhiges Leben führen. Es kann einmal in einer äußerst ungemütlichen Situation sein. Zum Beispiel in einer Gefängniszelle. Und er kann trotzdem einen wunderbaren, tiefen Frieden haben und ausstrahlen auf andere Menschen. Für Spießer, deren Meinungen, Ansichten genauso festgelegt sind wie ihr Platz vorm Fernseher, die sich nicht verändern wollen und keinen Zentimeter rücken. Die geistlichen Kleingärtner, die vorhin dran waren. Für solche Leute ist ein Leben mit Gott einfach nicht. Spießer sind Menschen, die sind gegen jede Veränderung. Und Gott verändert dauernd. Und deswegen sage ich, wo Gott anfängt, da hört die Gemütlichkeit auf. Und das ist nun das Erste, was der Abraham lernen musste. Der muss mit 75 Jahren nochmal von vorne anfangen. Der muss raus aus seinem gemütlichen Altbau. Der muss alles hinter sich lassen, alle Brücken abbrechen, alle Kontakte, alle Verbindungen. Warum? Wenn die neue Verbindung mit Gott zustande kommen soll, dann müssen andere Verbindungen, die bisher unser Leben bestimmt haben, abgebrochen werden. Die müssen aufhören. Das ist der Grund, warum Abraham zunächst aus seiner Heimat, seiner Familie, raus muss. Der muss jetzt lernen, ganz allein auf Gott angewiesen zu sein und nur auf ihn zu gehören, nur von diesem Gott abhängig zu sein. Denn alle anderen Sicherungen, die werden dem Abraham genommen. Das ist dem bestimmt nicht leicht gefallen, zumal wenn man bedenkt, dass heute noch im Orient die Familie und die Sippe die stärkste Macht im Leben des Einzelnen ist. Und das ist damals erst recht so gewesen. Wer von seiner Heimat wegging und wer sich von seiner Familie trennte, der war praktisch erledigt. Bei uns spielt die Familie zwar nicht mehr so eine entscheidende Rolle wie damals, aber ich denke doch, Kurzer Holzli hat recht gehabt, wenn er über die Familie Folgendes geschrieben hat. Die Familie, in Klammern, Familia Domestica Communis, die gemeine Hausfamilie, Klammer zu, kommt in Mitteleuropa wild vor und verharrt gewöhnlich in diesem Zustande. Sie besteht aus einer Ansammlung vieler Menschen verschiedenen Geschlechts, die ihre Hauptaufgabe darin erblicken, ihre Nasen in deine Angelegenheit zu stecken. Wenn die Familie größeren Umfang erreicht hat, nennt man sie Verwandtschaft. Die Familie erscheint meist zu scheußlichen Klumpen geballt und würde bei Aufständen dauernd Gefahr laufen, erschossen zu werden, weil sie grundsätzlich nicht auseinandergeht. Das ist das, was ich meine. Die Nasen in deine Angelegenheit stecken und eine Familie geht grundsätzlich nicht auseinander. Wie gesagt, bei uns heute hat die Familie nicht mehr einen so großen Einfluss wie früher. Aber ich kenne Familien. Die haben einen so starken Einfluss auf ihre Familienangehörigen, dass sie denen nicht erlauben, mit Jesus zu gehen. Ich kenne leider junge Christen, die den Ruf von Gott gehört haben, die ein Leben mit Gott führen möchten. Und wenn ihre Eltern sagen, ich hätte beinahe gesagt, um Gottes Willen, aber sagen die gerade nicht, die sagen, das kannst du uns nicht antun, dass du in der Kirche mitmachst. Dadurch bringst du uns in Schwierigkeiten. Und ich kenne auch junge Christen, die heute Abend zu Hause sitzen, die gerne hier wären, aber denen sie ihre Eltern verboten haben, in diesen Gottesdienst zu kommen. Wenn schon das für manche nicht zu schaffen ist, auch nur eine einzige Stunde sich von den Familienklumpen zu lösen, da könnt ihr euch mal vorstellen, was es für den Abraham bedeutet hat, seine Familie, seine Sippe einfach hinter sich zu lassen. Der Abraham, der hat eine gesicherte und gut bürgerliche Existenz aufgegeben für eine unsichere Zukunft. Er hat sein gemütliches Plätzchen hinterm Ofen verlassen, um in ein neues, ihm völlig unbekanntes Land auszubrechen. Ohne dass er den genauen Weg dahin wusste. Ohne dass er wusste, was ihm dort alles blüht und wie er dahin kommen soll. Ohne dass er eine sichtbare Garantie von Gott bekommen hätte, sondern er hatte nur den Auftrag von Gott, den Befehl. Geh, Abraham, geh. Und er hatte die Verheißung von Gott, der gesagt hat, ich will dich segnen. Und im Vertrauen auf diese Verheißung, da ist der Abraham losmarschiert. Und dadurch ist er für alle Zeiten zum Stammvater, zum Vorbild des Glaubens geworden. Das ist nicht gesagt, dass Gott von euch allen dasselbe verlangt, wie von dem Abraham. Das ist nicht gesagt, dass Gott von euch verlangt, dass ihr eure Familien verlassen müsst, wenn ihr mit Gott gehen wollt. Obwohl es das auch gibt. Jesus hat davon gesprochen. Auf alle Fälle verlangt Gott von jedem, der mit ihm anfangen möchte, dass er sein warmes Nest verlässt. Ich weiß nicht, wie das Nest aussieht, das ihr euch jetzt gerade baut. Zum Beispiel in Bezug auf euren Beruf. Manche sind noch am Überlegen, was sie mal machen sollen. Manche von euch haben ein festes Berufsziel. Es sind sicher auch viele hier, die schon einen festen Beruf haben. Na gut. Was sagt ihr aber dazu, dass wir die einzige Pflegestation für alte Menschen, die Kirche in Karl-Marx-Stadt besitzt, dass wir die schließen müssen, wenn sich keine Schwester findet, die alten Leute dort pflegt? Was sagt ihr dazu, dass in manchen staatlichen Krankenhäusern manche Stationen geschlossen werden müssen, weil es kein Pflegepersonal gibt? Was sagt ihr dazu, dass in unserer Stadt ungezählte alte Menschen, aber buchstäblich in ihrem eigenen Saft liegen, weil es zu wenig Plätze in den Heimen gibt und zu wenig Menschen, Schwestern, die diese alten Leute pflegen? Gibt das keinem von euch zu denken? Macht dabei keinen Klick im Gehirne? Ich weiß nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin, dass ich heute über Abraham predige. Vielleicht hat Gott mir diese Idee eingegeben deswegen, weil er heute durch mich einen von euch rufen will. Da sind hier wieder weit über 1000 junge Menschen in dieser Kirche heute. Und ich könnte mir vorstellen, dass Gott für einige unter euch eine ganz bestimmte Aufgabe hat. Und dass er jetzt vielleicht zu einem jungen Mädchen sagt, du, junges Mädchen, lass deine Pläne sausen, du wirst Krankenschwester. Und er sagt vielleicht zu einem jungen Mann unter euch, du, ich brauche dich, steck deine Berufspläne auf, du wirst Pfleger. Zum Beispiel in der Nervenklinik sucht man dringend einen jungen Mann, der den Beruf eines Pflegers übernimmt. Und vielleicht spricht Gott jetzt auch zu irgendeinem von euch, der schon einen festen Beruf hat, und sagt, komm, sattel um, du hast lange genug hinter der Ladentafel gestanden und Bohnenwachs und Zahnpasta verkauft. Das macht doch morgen ein anderer. Ich habe für dich was Neues. Falls jemand von euch sich angesprochen fühlt und Informationen haben möchte über Ausbildungsmöglichkeiten von Krankenschwestern und sowas, und Pflegern, der kann nachher hier vorkommen. Wir haben hier Schwestern und einen Pfleger, die euch da Auskunft geben können. Die eine Schwester, die heute Abend hier sein sollte, ist leider nicht da. Oder ist sie da, Schwester Marianne? Nicht eingetroffen. Ihr habt noch Urlaub und fängt morgen früh um 6 an in dieser Glockenstraße 5, in dieser Station für alte Menschen, die ich eben erwähnt habe. Diese Schwester Marianne, die hat bisher auch was anderes gemacht. Die war Gemeindeschwester, aber die hat den Ruf Gottes gehört. Und sie geht aushilfsweise für 3 Monate in die Glockenstraße 5. Und dort, das ist gleich hinterm Bahnhof an der Dresdner Straße, da liegen 24 alte Menschen. Eine Blinde ist dabei. Und dort sind immer junge Leute willkommen. Da braucht ihr keine Ausbildung, ihr braucht bloß mal eine Stunde Zeit, um ein bisschen Lust mitzubringen. Wenn ihr stundenlang auf dem Bahnhof rumblödelt, da geht man durch den Tunnel durch, kommt ihr fast an der Glockenstraße raus. Da seid ihr herzlich willkommen. Die brauchen immer junge Menschen, die mal eine Stunde mitmachen. Die alten Leute füttern, Abendbrot vorbereiten, waschen, baden, sauber machen, aufwaschen, was weiß ich. Diese Schwester Marianne, die kann die 24 alten Leute nicht alleine versorgen. Die braucht jemanden, der da hilft. Und derjenige könntet ihr sein. Das solltet ihr euch mal überlegen. Was ich euch jetzt erzählt habe, das sind Beispiele, Möglichkeiten. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Wir können ja jetzt nicht plötzlich alle Krankenschwester werden. Ich meine, ich mit dem Häubchen, das wäre vielleicht nicht das Richtige. Zur psychologischen Aufhalterung der Patienten wird es ja gehen, aber sonst wäre es vielleicht nicht das Gegebene. Der Abraham ist ja auch nicht Krankenschwester geworden. Aber er ist den Weg gegangen und er hat den Auftrag übernommen, den Gott für ihn hatte. Und das ist das Entscheidende. Gott hat nicht für jeden von uns den gleichen Auftrag. Aber für jeden von uns hat er das gleiche Angebot. Und Gott sagt, komm, geh du mit mir und lass dich von mir führen. Und ich zeige dir ein Glück, von dem du noch gar keine Ahnung gehabt hast. Das sieht am Anfang alles aus wie ein einziges großes Verlustgeschäft. Der Abraham, der muss zunächst alles hergeben. Der verliert erstmal alles. Und auch du wirst, wenn du den Weg mit Gott anfängst, eine Menge verlieren. Du setzt dabei allerhand aufs Spiel. Du musst vieles aufgeben. Vielleicht verlierst du deine besten Freunde. Oder du verlierst deine Berufschancen. Vielleicht musst du deine Lebensgewohnheiten aufgeben. Musst deinen Lebensplan ändern. Jeder von uns macht sich ja Pläne, wie es mal weitergehen soll. Und jeder von uns hat das schon erfahren, wie oft gehen unsere Pläne schief. Der Brecht in der Drei-Groschen-Oper sagt, ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, den tun sie beide nicht. Wenn unsere Pläne schief gehen, dann macht uns das fertig. Und deshalb ist das wunderbar zu wissen, dass Gott für uns, für jedes Menschenleben einen Plan hat. Und wenn man sich dem anvertraut, da kann man sicher sein, es geht bei Gott nicht schief. Gott gibt uns diesen Plan nicht vorher in allen Einzelheiten bekannt. Der sagt uns nicht, wie so ein Reisebüro im Prospekt, wo es im Einzelnen lang geht. Gott sagt nur, wenn du nach meinem Plan lebst, dann wirst du etwas ganz Herrliches erleben. Und der Abraham, der hat das erlebt. Da kann ich euch andermal drüber erzählen. Der hat erlebt, dass keiner, der mit Gott geht, auf der Strecke bleibt. Der hat erlebt, wie Gott seine Versprechen erfüllt. Und das kannst du ganz genauso erleben. Das kannst du glauben. Und hinterher, da wirst du genauso wie der Abraham sagen, das, was ich damals verloren habe, das war nichts im Vergleich zu dem, was ich bei Gott gewonnen habe. Die Gewinnchancen, die sind für uns alle gleich. Und es ist keiner zu jung. Und es ist auch keiner zu alt, dass er nicht zu Gott kommen könnte. Der Abraham, der war 75 Jahre alt, als er anfing, wirklich zum ersten Mal anfing zu leben. Ihr seid dem Abraham gegenüber in einem riesenhaften Vorteil. Ihr braucht nicht zu warten, bis ihr 75 seid. Ihr könnt heute schon anfangen, den Weg mit Gott zu gehen. Amen.